Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Mein Name ist Fleig. Chris Fleig. Wen habe ich auf der anderen Seite?
Mein Name ist Krikow. Raphael Krikow.
So, heute widmen wir uns einem Thema, was ich vorgeschlagen habe, in die Runde gebracht habe und was ein sehr großes Ding für mich ist, weil ich die James-Bond-Filmreihe wirklich sehr, sehr liebe. Aber erstmal wollen wir ja, wie wir es immer machen, einen kleinen Rückblick starten. Was war bei dir los in letzter Zeit? Letzte Mal gesehen haben wir uns, ist ja gar nicht so lange her, ne? Am Samstag haben wir uns gesehen.
Ja, das ist interessant, wenn ich so meinen Kalender manchmal gucke, es ist immer sehr, sehr viel los. Ich war ständig hin und her. Ich bin die Woche vorher war ich schon mal in Hamburg in der Woche und dann bin ich Donnerstag wieder nach Hamburg gefahren. Und das Ganze habe ich dann wieder verbunden mit einem Booking. In dem Fall war das in Haltern am See. Und da waren sie es traditionell.
Mit den Disco Boys.
Den Disco Boys, genau. Und da waren wir traditionell früher beim Lakeside Beach. Also super tolle Veranstaltung immer gewesen. Und diesmal war es aber das Heimatfest, heißt das. Das schreckt erstmal total ab, aber es war ein wirklich krasses, geiles Stadtfest mit auf dem Floor, ist natürlich Quatsch, also auf dem Platz vor unserer Bühne waren über 3000 Leute und es hat richtig Spaß gemacht. Geil. Das sage ich deswegen, weil normal machen wir das nicht so gerne, weil wir machen natürlich lieber Events, wo die Leute wegen uns kommen, ja, als statt, dass wir irgendwo spielen, wo die Leute eigentlich zum Riesenradfahren kommen und dann ist da noch irgendwo so eine komische Musik, wer macht das da eigentlich? Und ich gehe da jetzt mal hin und wünsche mir Nina. Also das ist nicht das, was wir eigentlich so gerne machen. Aber in dem Fall war das wirklich richtig super. Es war halt nur sehr, sehr stressig, weil das ist ein permanentes Hin- und Herfahren. Und von Hamburg nach Haltern am See kommt man ja auch nicht direkt mit dem ICE, sondern da muss man dann auch umsteigen. Dann fiel natürlich die Regionalbahn aus. Wirklich in allen Ernstes. Und in Haltern wartet dann das Taxi, was natürlich dann verzweifelt wartet, weil ich die Nummer auch von dem Taxi nicht hatte und so weiter und so.
Das hattest du mir ja erzählt, dass das genau. Eventuell einen Schiefen reißen kann, weil der Zug eben ausfiel und dann ein Taxifahrer wartete auf dich. Wie hat sich das gelöst?
Der wartete da noch.
Ja, so.
das ist ganz lustig, weil wir haben ja auch einen Podcast und das ist ja von Natur aus eher Audio und nicht Video oder Bild, weil der Taxifahrer hatte original ein A3 großes Plakat im Auto liegen mit unserem Logo drauf.
Nein.
Doch, in der Tat. Und deswegen hatte ich den auch sofort erkannt. Es ist halt immer so, da bricht irgendwann die Kommunikation. Das ist so ein bisschen stille Post. Ich sage immer zu unserer Agentur, ich will dann auf jeden Fall aber irgendwie eine Nummer haben von den Abholern. Ja, das Taxiunternehmen, das ist so alles. Ich schreibe dir mal auf, welche Nummer dieses Kennzeichen hat und so. Was genau passiert, ist klar, der Zug fällt aus. Ich kann ihn nicht erreichen, weil ich die Nummer nicht habe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann wartet der da eben. Und dann wartete der da eben. Musste eben noch eine Stunde später wieder hin, weil Gordon dann auch noch kam und der mit dem anderen Zug kam als ich. Und so weiter und so fort. Egal, es war auf jeden Fall, das war sehr erfolgreich, aber ich bin dann Sonntagnachmittag irgendwann nach Hause gekommen, dann bin ich gerne auf einen Geburtstag eines meiner besten Freunde gegangen und war dann eigentlich tot. Da wurde mir auch dann gesagt, du siehst irgendwie ein bisschen bleich aus. Original. Oh. Und ich so, ist halt so. Egal,
war viel. Ich war am Samstag hier auf dem Rathausmarkt. Und da haben eine Freundin und ich uns Carmina Burana angeschaut.
Das ist der neue Bond-Film, ne?
Genau.
Carmina Burana, der neue Bond.
Ja, und das war ganz, ganz großartig. Meine Freundin Karin und ich haben ein Bild gepostet. So, wir sind heute Abend Buran Buran.
aber alle verstanden haben.
Carmina Burana live zu hören auf dem Rathausmarkt. Das hat schon gesessen, ey. Richtig geil. Übrigens, lustiger Fun-Fact, Robbie Williams hat für seine Tour, ich glaube die dritte Tour, die Sing When You're Winning Tour, hat er Carmina Burana neu aufnehmen lassen mit seinem Namen. Robbie. Total geil.
Ja. Das ist schon ein lustiger Vogel.
Ja, ist er wirklich. Ich mag ihn.
Ja.
Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. Es gibt keine vergleichbare Filmreihe. Insgesamt haben den James Bond 007 sechs Darsteller verkörpert. Ich hatte es im Piloten ja schon angekündigt. Ich bin so fasziniert von dieser Filmreihe, weil sie die Popkultur und alle Dinge, die die Popkultur ausmachen, im Grunde für ihre Zeit konserviert. Also letztendlich ist es nichts anderes als ein Zeitdokument. Und wenn man mal Lust hat, den Zeitgeist jener Zeit zu erfahren, dann braucht man sich halt nur einen James-Bond-Film anschauen. Und das finde ich so unglaublich spannend an dieser Thematik.
Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ich will dir gar nicht widersprechen, aber was du wahrscheinlich nicht weißt oder auswendig nicht kennst, ich auch nicht, aber ich habe es irgendwann in den letzten Wochen mal gelesen, und zwar im Wikipedia-Eintrag zu James Bond steht unter den ersten 5 Sätzen folgender Satz: Im Laufe der Zeit entwickelte sich James Bond zu einer Ikone der Popkultur.
Nein, echt krass.
Das steht da wirklich.
Ja.
Und weil ich erzähle das deswegen, weil das muss ich auch leider sagen, ich war so ein Kritiker, ob wir sowas wie James Bond machen sollten. Das liegt zum einen daran, dass ich zwar super gerne James Bond gucke, aber da auf dem Feld kein Experte bin. Ich stimme Chris sofort zu, es werden alle Ebenen der Popkultur abgedeckt, wenn man sich das mal genau anguckt, auf jeden Fall. Also passt total gut. Aber ich dachte so, weiß ich nicht, ist das jetzt auch so allgemein? Dann habe ich das aber auch Leuten erzählt, dass das machen die. Ach super, ich bin totaler Bond-Fan, freue ich mich total drauf. Und dann steht dieser Satz hier bei Wikipedia, der praktisch uns verpflichtet,
Ja.
eine James-Bond-Episode zu machen.
Ja. Ja, freut mich, dass du überzeugt wurdest von Wikipedia. Ich, wie gesagt, bin seit Ewigkeiten ein Ur-James-Bond-Fan. Es ging eigentlich damit los, dass ich von meiner Großtante damals, als wir halt unseren ersten Videorekorder hatten, dann mitgenommen wurde. Sie hat irgendwie auf mich aufgepasst und dann hat sie mir erlaubt, komm, wir leihen uns einen Film aus. Und in der Videothek, in der wir Mitglied waren, da standen an der Wand halt diese ganzen tollen James-Bond-Covers. Und das hat mich sowieso auch schon als so als allererstes total beeindruckt. Und ich weiß nicht mehr, welcher der erste Film war, den wir geschaut haben. Ich vermute, es war ein Roger Moore Bond, aber seitdem hat mich das fasziniert, diese Thematik und diese Filmreihe. Ich muss auch sagen, ich bin gespannt, wie die Folge sich so entwickelt, weil ich bin jetzt gar nicht so megamäßig vorbereitet mit 1000 Post-its oder so, sondern mache das einfach mal so aus dem Ärmel heraus, weil ich es halt seit Anfang der 80er sehr stark begleitet habe.
Aber wir
Weil
wollten doch eigentlich am Anfang immer einen Tipp noch machen.
ja.
Das lass uns doch, bevor du da richtig einsteigst,
Super gerne.
machen wir den Tipp erstmal und dann können die Leute ja immer noch ausschalten. Also.
Genau. Ja, nur noch mal kurz zur Erklärung für die Leute, die es letzte Woche nicht mitgeschnitten haben. Wir haben uns überlegt, wir machen zusätzlich immer noch einen kleinen Tipp von Musik, die uns über den Weg gelaufen ist. Das muss nicht unbedingt immer zum Thema passen, aber ich glaube, diese Woche haben wir beide was von James Bond, Raphael, oder? Was ist dein Tipp?
2006. Ein Titel von Moby. James Bond Theme. Moby's Reversion.
Ah, es gab
Super.
eine Reversion davon.
Eine Reversion von Moby's Titel James Bond Theme in 2006.
Ach,
Super. Da
geil.
kannst du, das
Und
ist
wie?
richtig gut.
Und
Das ist ein
der.
Dance-Track und da im Grunde natürlich mit dem Bond Theme, was ja, das,
Ja.
ich glaube, das Bond Theme war, glaube ich, die Musik vom ersten Bond überhaupt. Die wurde dann ja zum James Bond Theme, soweit ich das weiß. Und stimmt das? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das Thema des ersten Bond-Films wurde dann zu dieser typischen James Bond Musik.
Monty Norman, ganz genau.
Genau,
Monty
genau.
Norman war auch der Komponist des allerersten James Bond Films, James Bond Jagd Dr. No. Und er hat aber John Barry beauftragt, den Song zu orchestrieren. Und eben durch den Einfluss von dem Filmkomponisten John Barry und dessen Wissen über Jazzmusik ist es zu dem Titel geworden, der letztendlich ist, auch in jeder Pre-Title-Sequence zu hören ist und dieses James-Bond-Thema und das, was Moby auch verwendet hat.
Mir fiel die Version total auf, schon vor irgendwie 10 Jahren oder 15 Jahren oder sowas. Und das ist einfach ein Dance-Track. Das ist total super. Und das Thema ist auch gut eingearbeitet. Moby macht sowas einfach auch sehr
Ja,
gut. Also,
total, total.
der kann bestimmt eigentlich Themen, die man nicht nimmt, trotzdem umsetzen. Das
Ja.
kann er gut.
Ja, John Barry hat dieses Original damals orchestriert, wie ich sagte, und der hat daraufhin eigentlich die meisten James-Bond-Filme vertont und die Filmmusik dafür geschrieben. Der hat ein
enormen Einfluss auf die Musikwelt von James Bond gehabt. Er hat auch zahlreiche Titelsongs mitgeschrieben. Und dann kam es auch irgendwann dazu, dass auch andere Filmkomponisten einen James Bond-Film vertonen sollten. Und 1997 sollte der englische Filmkomponist David Arnold einen James Bond-Film vertonen, nämlich Tomorrow Never Dies. Und der hat, um sich in dieses Thema einzugrooven, mit ganz vielen verschiedenen Künstlern ein Album aufgenommen, das heißt Shaken and Stirred, um in diese Vibes reinzukommen. Und da ist mein Tipp drauf und der ist zusammen mit den Propellerheads on Her Majesty's Secret Service. Ja, tun wir in die Playlist rein, Neon Vibes, Tipps. Jede Woche findet ihr da unsere Tipps.
Ja, super. Raphael, was war dein erster James Bond-Film?
Ach, schon erwischt, scheiße. aber garantiert nicht 007 Jagd Dr. No. Ich glaube, es war 62. Der war es definitiv nicht. Also ich weiß definitiv, dass ich auch noch, als ich sehr klein war, dass ich Bond schon super finde, aber ich kann es dir, ich weiß. Wahrscheinlich war es der aktuelle, der damals lief. Keine Ahnung, es war sicherlich ein Roger Moore, es war kein Sean Connery. Muss man dazu sagen, für die Nichtwissenden, Sean Connery war der erste und dann, also da kommt natürlich noch jemand dazwischen, das wirst du gleich bestimmt erzählen. Dann war eigentlich diese zweite 70er-Jahre-Phase im Gros, war das Roger Moore und da habe ich sicherlich ein Roger Moore-Spiel, James Bond gesehen. Welchen kann ich dir nicht sagen?
Wo fangen wir am besten an, wenn wir über das Thema James Bond reden? Natürlich bei dem Autoren und dem Ideengeber Ian Fleming. Ian Fleming ist 1908 geboren, ist dann Journalist geworden und dann im Zweiten Weltkrieg als Spion eingesetzt worden. Das ist sehr, sehr interessant. Und durch diese Phase und durch diese Zeit hat er erst in den Nachkriegsjahren dann seine bekannte James-Bond-Figur entwickelt. Und was auch spannend ist, er hat diesen Namen James Bond irgendwo aufgeschnappt von einem Verfasser eines Vogelbuches. Ein Vogeljournalist oder Experte, der James Bond hieß. Und das wird in der Filmreihe auch häufiger mal aufgenommen. Es gibt eine Szene, ich glaube in Die Another Day, da fragt Halle Berry, Pierce Brosnan, was er hier macht. Und da sagte er, ich bin hier wegen der Vögel. Das ist total lustig.
Ich habe einen gewissen Bezug zu Ian Fleming, das weißt du nicht, das erzähle ich dir aber auch nachher. Und da habe ich genau dieses Detail anders gelesen. Und
Nämlich.
zwar, ja, und zwar diesen Begriff James Bond hat aus diesem Vogelbuch Agatha Christie in einem Roman der Hauptperson schon 1934 gegeben. Die hat
Das
das aus dem Vogelbuch.
tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Das ist ein Agatha Christie-Roman, ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung, aber die Hauptperson hieß James Bond und das war 34. Und das hat sie aus diesem Vogelbuch. Ian Fleming hat es nachgemacht. Ich erzähle dir auch nachher irgendwann an einer passenden Stelle, woher ich das weiß.
Ach, spannend, das ist ja geil.
Naja, aber das ist ein Detail von Millionen, wo ich zufällig, wo du es gerade erwähnt hast, das weiß ich auch. Wahrscheinlich zu
Ja,
allen
geil.
anderen weiß ich dann nichts, aber das macht ja nichts.
Jedenfalls hat Ian Fleming dann diese James-Bond-Romane geschrieben und die sind in den 50er Jahren derbe durch die Decke gegangen. Das weiß man heutzutage gar nicht so richtig mehr, glaube ich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen untergeht. Vor der Filmreihe gab es 10 Jahre lang einen echten Hype um diese Romane. Die waren so erfolgreich, dass sogar John F. Kennedy erwähnt hat, dass sein Lieblingsroman From Russia with Love ist. Und deswegen haben sich eigentlich alle danach gerissen, diesen Charakter zu verfilmen. Und ebenfalls spannend ist, dass die erste Verfilmung gar nicht von der Produktionsfirma, die es bis heute macht, die auch die 26 Bonds halt umgesetzt hat, verfilmt wurde, sondern von einem US-Sender. Der erste James-Bond-Film war fürs US-Fernsehen gemacht und war Casino Royale in Schwarz-Weiß. So, und das ist aber mit mäßigem Erfolg nur gestartet. Und deswegen gab es immer ganz, ganz große Interessen, da eine riesengroße Sache draus zu machen. Diejenigen, die es dann geschafft haben, die Rechte dafür zu bekommen, waren Harry Saltzman und Albert R. Broccoli. Die beiden haben sich die Rechte an James Bond Jagd Dr. No ergattert und haben am Ende dann auch die Zusage dafür bekommen, diese Geschichte umzusetzen. Sie hatten so ein bisschen beim ersten Film auf ein höheres Budget spekuliert. Der erste Film hat nämlich nur ein Budget von 1 Million Pfund gehabt. Und dann haben sie halt auch den James-Bond-Charakter gecastet. Da waren ganz, ganz andere Personen als Sean Connery im Vorfeld eigentlich geplant. Und am Ende ist es dann aber Connery geworden. Was auch lustig ist, ist, dass Ian Fleming eigentlich die Figur als britischen Gentleman konzipiert hat und am Ende dann ein Schotte das grüne Licht dafür bekommen hat, sozusagen. Raphael, welcher ist denn dein Lieblingsdarsteller? Kannst du das sagen?
Ja, natürlich Sean Connery im Nachhinein. Ich habe das früher mit Roger Moore gesehen. Ich fand das für die Zeit okay. Im Endeffekt, im Nachhinein fand ich den immer total schmierig. Das wird auch vielen, glaube ich, so gehen. Und ich fand eigentlich natürlich Roger Moore, jetzt Gentleman hin oder her, englischer Gentleman hin oder her. Ich fand den immer tausendmal cooler natürlich, ja. Im Nachhinein finde ich aber Daniel Craig eigentlich ist der, meiner Meinung nach, der beste Bond-Darsteller.
Ich finde das ganz spannend, Leute zu fragen, wer der Lieblingsbond ist. Und häufig ist es halt so, dass Leute den James Bond nennen, mit denen sie groß geworden sind. Das merkt man ja auch bei anderen Filmreihen so, ne? Bei Star Wars zum Beispiel ist es so, dass die erste Urtrilogie sozusagen für ganz, ganz viele Leute ein Heiligtum ist. Und als die Vorgeschichte dann erzählt wurde in den 2000ern, wurde das sehr, sehr verrissen von Leuten, die Fans der Reihe ihrer Kindheit waren. Heutzutage hat sich das ein bisschen gedreht, habe ich so das Gefühl. Bei Star Wars ist es so, dass viele die Vorgeschichte als ihre Lieblings-Star Wars-Trilogie bezeichnen. Und genau das ist eben auch das Spannende. Und das passt ja auch sehr zu unserem Podcast, finde ich, weil diese Bond-Reihe ja nun wirklich in allen Dekaden stattgefunden hat. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass sie eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat. Ich mache das dann ja auch immer so, dass ich dann irgendwie zu den Bond-Premieren mit so ganz engen Freunden und meiner Familie gehe und so. Also ich kann dir sogar wirklich sagen, wo ich die Premieren dann immer auch so geschaut habe. Also ich muss sagen, für mich geht diese Rechnung auch auf. Für mich war es immer Roger Moore, weil Roger Moore der Erste war, den ich halt in dieser Rolle gesehen habe. Das heißt aber nicht, dass ich die anderen nicht auch geil finde, so, ne? Warum hat ausgerechnet diese Figur die Popkultur so derartig geprägt? Raphael, was meinst du? Was hast du für ein Gefühl?
Ja, also ich habe mir da ja nie wirklich viel Gedanken früher drüber gemacht, ist das Popkultur oder nicht, aber ich habe im Nachhinein interessante Erfahrungen mit Bond, weil damals, als ich noch klein war, empfand ich das immer als Science Fiction. Ja, weil
Ja.
das so absurde Sachen da drin vorkamen, wo auch ich als Teenie wusste, völlig unrealistisch, was der da macht. Nicht nur, was er da macht, sondern auch die Autos, die er fuhr, die Dinge, die er hatte. Und im Nachhinein habe ich dann jeweils gelernt, das ist gar nicht so fiktiv und es ist gar nicht so Science Fiction, sondern die meisten Sachen haben eine definitiv realistische Grundlage. Und ich habe dann irgendwann gewusst, okay, bei James Bond werden immer Sachen gezeigt, Autos eingesetzt, wie zum Beispiel, ich erinnere mich zum Beispiel, das muss in, ich sag, Ende 70er gewesen sein, hatte James Bond eine Uhr, wo ein Fernseher drin war. Das habe ich als Science Fiction empfunden, so nach dem Motto, das ist halt wieder irgendeine Erfindung für so einen Science Fiction Film, um den spannend zu machen. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, okay, das war eine Vorentwicklung von etwas, was es ein paar Jahre später wirklich gab. Und so ging es ja mit
Exakt.
ganz vielen Sachen bei James
Exakt.
Bond. Also der war eigentlich in Sachen Popkultur sogar der Zeit voraus. Er hat
Der
nicht
Zeit
das
voraus.
wiedergespiegelt, was gerade aktuell war, sondern er war immer seiner Zeit voraus. Und das habe ich früher gar nicht so gemerkt, sondern ich habe das immer als Quatsch oder als so empfunden, dass man halt wie beim Science-Fiction-Film halt, wo nie was Realität wird. Aber da war es fast immer so. Bei den Autos auch. Immer mehrere Jahre bevor es die gab, wurden die da vorgestellt. Habe ich früher gar nicht kapiert. Genauso wie bei der Uhr und bei tausend anderen Sachen eben auch.
Übrigens war das der Film In tödlicher Mission mit der Uhr, wo Roger Moore halt kommuniziert mit.
Ah, okay.
Ja, aber da sagst du was, ne? Also es ist halt dahingehend so einflussreich auf die Popkultur gewesen, weil es auf mehreren Kanälen gleichzeitig eigentlich die Trends der Zeit widerspiegelte, also die gesellschaftlichen Themen, mal politisch, mal gesellschaftlich. Es gab immer ausgeklügelte Gadgets, futuristische Technologien und Bauten, ganz wichtig. Der Architekt Ken Adam ist halt mega bekannt gewesen für seine unfassbar großen Bauten, Bühnenbauten. Und das hast du richtig erfasst gerade. Das hat wirklich Maßstäbe gesetzt. Und Mode muss auch erwähnt werden. Also James Bond war halt immer tipptopp gekleidet und nicht nur James Bond, sondern eigentlich alle. Und ich glaube, auch da sind wir, wie ähnlich bei den Beatles, wieder in der Dekade, die ja geprägt von technologischen Fortschritten und Innovationen war. Und ich glaube, die Leute hatten auch so ein bisschen eine Sehnsucht im Kalten Krieg damals nach so einer Art Beschützer. Und deswegen ist es so derartig durch die Decke gegangen, weil die Hauptfigur ist halt ein Idealbild von allem, ne?
Ja, aber ich habe das auch damals schon so empfunden, dass ich das auch da, war da immer zwiegespalten. Ich glaube, James Bond hat einen ganzen Vorteil, ist sowieso, aber ich würde James Bond sagen, ist ein extrem unterhaltsamer Film. Es ist super Entertainment, gerade auch durch diese ganzen Details. Dann, wenn wir über Gadgets und über Popkultur reden, sind es natürlich die Autos. War bei mir früher auch so. Ich fand das immer sehr interessant, auch wenn er da mal eine Ente gefahren ist. Es war schon sehr lustig. Aber ich fand es auch immer ganz schön hedonistisch und auch peinlich teilweise. Ich habe das so empfunden.
Rückblickend ist das aber
Rückblickend
auch
auf
ganz
jeden
krass.
Fall ist,
Ja,
ja,
ja.
aber hat man das damals nicht so gesehen? Also ich
Das glaube
schon.
ich nicht. Nee. Also wenn ich mich so an die Witze, also ich meine, wie Leute auch Witze verwendet haben in den 80ern, das war ja ganz anders als heute. Also denk mal an Fips Asmussen und so diese ganzen Witzemacher damals irgendwie. Das ist teilweise nicht mehr lustig heutzutage.
Nee.
Ja,
Ja, das
also.
war bei Bond eigentlich auch nicht da. Wäre heute auch nicht mehr lustig. Also interessanterweise ist genau der Punkt,
Ja,
wenn ich mal
ja.
irgendwann nachts sehe, es läuft ein James Bond irgendwo zumindest auf dem Sender, wo keine Werbung kommt, gucke ich mir das aber ab und so an. Und zwar, ich ertappe mich dabei, weil ich das extrem unterhaltsam finde. Die Witze finde ich auch doof mittlerweile, aber unterhaltsam finde ich es auf jeden Fall. Und diese Mischung hat es ausgemacht. Ich fand gerade Roger Moore in den Filmen damals echt schmierig. Ja, also nicht schwierig, sondern schmierig. Das ging damals, war absolut to total okay. Heute wäre das nicht mehr okay. Und ich habe das damals aber auch schon so gefunden, dass das war für mich immer so zwiespältig, das zu gucken. Ne? Aber ich fand das genau Wahnsinn, wie, ich weiß nicht, du wirst es sofort wissen, welche Folge das war, wo er das ist noch nicht lange her, wo er das Auto was transparent macht.
Das ist ein warte mal, das ist ein Pierce Brosnan Bond, ne? Das ist der letzte Pierce Brosnan Bond, Die Another Day von 2002.
Ja, muss man vorstellen, 2002. Und heute gibt es das fast, diese Technik, ja. Dieses
Tatsächlich?
Taten, ja, das ist so ein Tarnkappending, dass man Dinge transparent machen kann. Und ich meine, das sind Technologien, die da arbeiten schon wahrscheinlich, wer was weiß ich, wie viele Menschen dran, schon seit 100 Jahren, also 100 nicht, aber sagen wir 30. Und James Bond, ich glaube, das war sehr bewusst eingesetzt, weil es sowas in Ansätzen auch gibt. Ne? Allein das ist schon ein Grund für mich, das zu gucken.
Ja.
Und ich muss auch sagen, haben sich da natürlich total weiterentwickelt. Heute kannst du sie auch gucken und die sind nicht mehr schmierig. Also ich habe einen Daniel Craig nie als schmierig empfunden. Ganz im Gegenteil, er ist ja auch sehr nahbar geworden. Das war ja früher auch nicht so.
Ich finde Roger Moore übrigens überhaupt nicht schmierig. Überhaupt nicht. Und das höre ich auch übrigens das erste Mal.
Ja,
Das ist aber bei
dann
jedem
ist
dann
das
ja,
so.
ist ja auch
Ja.
unterschiedlich. Also Roger Moore ist übrigens sehr feinfühlig gewesen, was so diese Art und Weise von Gewalt angeht. Der wollte das gar nicht so doll. In dem Film In tödlicher Mission zum Beispiel gibt er einem Profikiller, der auf so einer Klippe hängt mit so einem Mercedes-Benz, noch den letzten Rest, indem er ihn runterkickt. Und das wollte er eigentlich nicht drehen, weil er das zu doll fand. Und auch die Art und Weise, mit Frauen umzugehen, so, da war er sehr, sehr feinfühlig. Übrigens ist Roger Moore auch persönlich ein ganz toller Gentleman gewesen und hat der Serie halt auch mit seinem eigenen, ureigenen Humor so eine gewisse Selbstironie verpasst, die eventuell auch eine Rolle spielte, warum die Serie überhaupt überlebt hat. Das ist vielleicht eigentlich ganz gut, jetzt mal ganz kurz zu springen über die verschiedenen Darsteller, ohne
Ja,
zu
aber
sehr ins Detail zu gehen.
zu Roger Moore muss ich dann doch mal eine Anekdote erzählen.
Ja, gern.
Kennst du, hast du wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Zettel, aber ich habe den ja mal kennengelernt.
Ach, das war doch in dem Club, ne?
Genau, pass auf. Nein, nein, nicht im
Im
Club.
Dorian Gray.
Nein, nicht im Dorian Gray.
Nee?
Da war er mal wirklich, das stimmt, das
Da
kenne ich
war er
auch
doch
noch,
aber auch mal, ne?
das kenne ich von Bildern, da war ich aber noch nicht da. Das war noch weit vor meiner Zeit. Nein, wir haben als Disco Boys unsere erste Single, die wir gemacht haben, das Die war ja da, die hatten wir aufgenommen mit dem Sänger Roberto Blanco, muss man mal sagen. Das ist aber
Aha.
eine ganz andere Geschichte. Der hat Englisch gesungen als Sänger auf unserer Single. Da stand aber auch nur RB auf dem Cover. Später wurde natürlich durch MTV und Viva und Pop of the Pops und alles war klar, weil wir mit dem getourt sind, dass es Roberto Blanco war. Das sollte eigentlich ein bisschen
Ja.
Geheimnis bleiben. Ist auch wurscht. Dann hatten wir einen Auftritt bei Stefan Raab in TV Total in Köln. Und danach sind wir in das Hyatt Hotel, da wohnten wir im Hyatt Hotel mit der ganzen Entourage, das waren so 10 Leute. Ich will, dass du die Geschichte nicht kennst, ist geil. Also auf jeden Fall,
Doch, du hast sie mir mal erzählt,
ja,
aber
pass auf.
geil, dass ich habe dir ein bisschen vergessen.
Ja,
Erzähl.
und dann sind wir da nachmittags irgendwie nach, das war eine Aufzeichnung, die war nachmittags in Köln, dann sind wir dann ins Hyatt Hotel auf der anderen Rheinseite in Köln und dann sind wir da alle, wann sind wir essen gegangen da alle? Im, ich weiß nicht, heißt der Schwan oder so ein Fünf-Sterne-Restaurant da, nicht Fünf-Sterne-Restaurant, also im Hyatt, ein Top-Restaurant. Da war niemand. Wir kamen da rein mit den Tänzern, mit unserem Management, mit einem, und jetzt kommt es einer wichtigen Person, nämlich einem von unserer Plattenfirma, die darauf aufpasst, dass diese ganzen Leute dort nicht sozusagen über Gebühr im Budgetrahmen bleiben am Ende, was die Plattenfirma vorgibt für so eine Tour und für so einen Tag. Sehr wurscht. Wir kommen jetzt also rein in dieses Restaurant und da ist nur ein einziger Tisch besetzt und da sitzt Roger Moore und seine Frau. Kein
Nein.
Witz, doch. Und jetzt, wir also, oh, voll krass, da sitzt Roger Moore. So, Roberto Blanco geht hin, hi Roger, und er sagt, hi Roberto.
Nein,
Doch. Und wir so, das,
so.
jetzt kann ich wahr sein. Da haben wir da so kurz
Nein.
gestanden.
Nee,
Und
Roger Moore kannte Roberto Blanco.
ja.
Weil Roberto Blanco war ja eigentlich nur in Deutschland eigentlich erfolgreich,
Ja,
oder?
aber seit den 50er Jahren schon. Also, das kann schon
Ja.
sein, dass es da auf irgendwelchen Veranstaltungen preisen.
Super.
Keine Ahnung. Aber das
Und
haben
dann
wir
habt ihr euch
damit.
dazugesetzt.
Nee, haben wir nicht. Aber natürlich nicht. Wir sind dann nicht in einem anderen Raum, aber haben uns an einen großen Tisch gesetzt. Und da ist ja diese Anekdote passiert, dass dann
Ja.
die Frau, die von unserer Plattenfirma, die ging dann auch genau auf Toilette, als dann die Bedienung kam und die Weinbestellung aufnahm und Roberto Blanco dann nicht Wein aus der Karte bestellt, sondern haben sie den Rothschild 85 oder sowas? Und dann meinte sie dann wohl so, nee, wir haben nur den 84. Und Roberto meinte dann so, ja, machen Sie doch schon mal 2 Flaschen auf, dass der Sauerstoff kriegt. Und die Rechnung von dem Essen, die hatte der Chef von Warner noch 5 Jahre später bei sich im Büro an der Pinnwand hängen von 1200 Euro.
Oh.
Oder damals waren es noch D-Mark, stimmt. Und das hat im Grunde den Etat so gesprengt, das war der Etat für die ganze Tour, so ungefähr.
Krass.
Ja, das war, und ich weiß noch genau, wie die kam von der Toilette wieder zurück und meinte, wer hat den Wein bestellt? Und wir so, ja, Roberto. Und ich hatte mich auch schon gewundert, dass die Flasche so staubig war.
Roger hat den bestellt.
Genau, Roger hat die gut. Das ist die Anekdote mit Roger Moore. Also,
Ach,
das ist.
toll. Oh, den hätte ich auch gerne mal kennengelernt.
Na, ich
Ich
habe
hätte
ihn
auch
nicht
fast.
kennengelernt.
Ich hätte fast Pierce Brosnan kennengelernt. Hier in Hamburg hat ja tatsächlich ein James Bond stattgefunden. Und zwar Tomorrow Never Dies, der Morgen stirbt nie. Und da haben wir sehr, sehr früh von Wind bekommen. Und da sind wir wirklich hier in die Mönckebergstraße und haben geschaut, was da alles so geht. Und da wurde tatsächlich die ganze Mönckebergstraße abgesperrt. Und da wurde man mit Megafonen darauf aufmerksam gemacht, dass man bitte das Gelände verlassen soll. Und wir haben es aber nicht gemacht und sind dann irgendwie einfach trotzdem weitermarschiert. Und bis heute gibt es eine Szene, in der Morgen stirbt nie, in dem Pierce Brosnan in die Mönckebergstraße langfährt, wo man ganz hinten, also wirklich ganz, ganz, ganz unscharf, irgendwie 3 Leute sieht. Und ja, und das waren halt wir. Das heißt, ich habe auch schon mal in einem James Bond-Film mitgemacht. Ja, und mein Freund Florian, der genauso wahnsinnig war, wie ich, der hat im Regen vorm Atlantik-Hotel gewartet und gewartet und gewartet und irgendwann kam Pierce Brosnan raus und hat ein Autogramm bekommen. Da bin ich aber schon im Café um die Ecke gewesen, weil mir das alles zu nass war. Hab mich dann aber am Ende geärgert. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren so ein bisschen bei den verschiedenen Bond-Ären, ne? Also interessant ist, dass Roger Moore ja, glaube ich, älter ist als Sean Connery. Und damals auch vorgesehen war in dem Casting, Sean Connery hat für die ersten Filme halt das Go gekriegt und die Rolle ja sowas von derbe etabliert. Aber die 60er wurden ja gegen Ende, wir haben das ja in der Beatles-Folge auch schon erwähnt, haben sich die 60er so ein bisschen verändert. Das heißt, die Rolle des Machos und so, die war gar nicht mehr so richtig cool. Und Sean Connery hat ja sowieso nur einen Vertrag über 5 Filme gehabt. Und deswegen haben sie für den 69er Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät einen Australier gecastet, einen Model, der vorgegeben hat, dass er mal in Asien Filme gedreht hat und so, aber überhaupt kein Schauspieler war. George Lazenby. Und dieser Film polarisiert halt sehr, ne? Also heutzutage ist dieser Film ein von vielen, vielen, vielen Fans fast sogar der Lieblingsfilm, weil James Bond in der Rolle viel mehr Herz zeigt und weil die Geschichte auch so in so ein bisschen anderes Licht gerückt wird. Aber so richtig erfolgreich war die Nachfolge von Sean Connery, und das waren ja nun wirklich große Fußstapfen, nicht so wirklich. George Lazenby hat, wenn ich richtig informiert bin, auch nicht so richtig sich in der Rolle wohlgefühlt, sich nebenbei halt auch ein Bart wachsen lassen und so, weil das halt eher schick war, Ende der 60er Jahre, Anfang 70er und so. Und die Produktionsfirma Eon, die halt die Filme produziert hat, ich habe es eben schon erwähnt, Harry Saltzman und Albert R. Broccoli, die haben sich dann überlegt, nee, wir brauchen Sean Connery zurück. Und dann haben sie ihn nochmal zurückgeholt für Diamantenfieber. 71 hat er halt gesagt, das ist jetzt wirklich mein letztes Mal. Und das sollte immer noch nicht das letzte Mal sein. Aber nach Connery kam dann die Moore-Ära und Roger Moore hat den Bond 7-mal verkörpert. Interessant ist, dass Sean Connery 1983 dann parallel zum sechsten Roger Moore Bond Octopussy nochmal zurückkam. Und es ist wirklich vorgekommen, dass beide Filme gleichzeitig in den Kinos waren. Wie ist das dazu gekommen? Weil, sag niemals nie, also der letzte Bond, in dem Sean Connery zurückgekommen ist, von einer Konkurrenzfirma produziert wurde. Jemand, der sich in den frühen 60ern meines Wissens die Rechte für den Film, für das Buch Feuerball erworben hat. Das heißt, Eon Productions, die diese Reihe halt über all die Jahre liebevoll aufgebaut hat, waren machtlos und mussten mit zusehen, wie Sean Connery für einen Konkurrenzbond eingekauft wurde. Und man merkt das auch anhand vielen Details, dass das kein in Anführungsstrichen echter Bond-Film war. Die Musik durfte nicht verwendet werden. Alles in allem ist es auch nicht die gleiche Machart. Man merkt das schon. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Detail, wie ich finde. Am Ende war der Roger Moore-Bond Octopussy dann ein bisschen erfolgreicher, aber lustig ist, dass Roger Moore und Sean Connery sich in der Zeit mal getroffen haben und da irgendwie lustig eingesoffen haben und sich so spaßeshalber überlegt haben, wer denn wohl am Ende das Rennen macht. Ganz spannend.
Aber ich meine, ich hatte gehört, dass Sean Connery in den ersten Bonds extrem wenig Geld verdient hat. Also er konnte fast nicht von leben. Und dass er dann im Grunde war es Diamantenfieber, wo er nochmal kam, glaube ich, ne?
Ja, genau,
Und
Diamantenfieber.
dass er da insgesamt so viel Gage bekommen hat wie in allen
Ja,
5 Folgen
das
vorher
stimmt.
zusammen irgendwie, weil er
Das
wusste,
stimmt.
er kann sie jetzt unter Druck setzen, weil sie ihn brauchten auf einmal. Also die Produzenten haben die Wirkung von Sean Connery irgendwie unterschätzt und das hat er
Ja.
ausgenutzt für diesen einen Film. Das habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen. Sehr interessant. Übrigens zum Thema Popkultur in James Bond, hast du vorhin ganz kurz angerissen. Ich weiß nicht, ob du darüber reden wolltest, aber finde ich ja immer auch Grafikdesign, nämlich was und Produktion,
Total.
was die Vorspänne, die übrigens ja
Ja.
oder ab einer gewissen Zeit kein Vorspann mehr waren, sondern erst nach einer gewissen Takthandlung mitten im Film praktisch
Ja,
erst kamen.
exakt.
Diese Vorspänne, die sind mir immer total im Gedächtnis geblieben. Und wenn
Ja.
du die heute guckst von vor 30 Jahren, wirken die immer noch unglaublich modern.
Mega. Verantwortlich war Maurice Binder. Maurice
Natürlich,
Binder
wusstest du wieder, ist klar.
hat,
Natürlich.
ja, der ist aber auch eine Koryphäe. Der hat gleich im ersten James Bond-Film, Dr. No, halt diesen sehr, sehr plakativen Opener gemacht. Und das war damals spektakulär mit diesen Kreisen und so weiter. Und du hast recht, seit dem zweiten Bond, Liebesgrüße aus Moskau, auf Englisch From Russia with Love, ist es so gekommen, dass es eine Pre-Title-Sequence gibt. Und daher kam diese Bildsprache. Maurice Binder hat ja auch dieses Gun-Barrel-Motiv entwickelt, was allen bekannt ist. Also praktisch die Musik, wo halt man Bond durch einen Pistolenhals sieht und er sich schnell umdreht und schießt und dann alles in Blut unterlaufen dann halt wegdriftet. Das haben sie als Stilelement schon im zweiten Film eingesetzt. Und das ist im Grunde der Anfang der Vorsequenz gewesen. Es ist auch ein wichtiges Detail in der gesamten Reihe, dass es immer eine sehr spektakuläre Vorsequenz gibt, bevor dann eigentlich der jeweilige James Bond Song des Vorspanns anfängt.
So,
Genau.
da sind wir nämlich jetzt auch schon beim Song, auch Popkultur, ganz, ganz
Aber sowas
wichtig.
von.
Ja.
Aber sowas von. Genau.
Leider manchmal für mich, ich muss ja leider sagen, die letzten sind für mich nicht nachhaltig. Wüsste ich nicht mal mehr, wie die gehen. Also du als James Bond-Fan wahrscheinlich total, aber ich habe das, also seit, ich sag mal, seit Ende der
Ja.
90er ist das für mich nicht mehr, sind das nicht mehr so Songs, wie es in den 80ern war, wo du genau, wo sie so 100% erstmal dazu passten und dann auch nachhaltig waren. Das wusste man, ja.
Hattest du ja
Heute.
schon mal erwähnt. Mir
Ja.
geht das ein bisschen ähnlich mit dem Billie Eilish-Song. Der hat mich auch nicht abgeholt. Aber ich muss sagen, also Adele mit Skyfall, das war absolut ganz, ganz, ganz großes Kino, im
Natürlich
wahrsten
dazu
Sinne
sagen,
des Wortes.
Billie Eilish war der Letzte, keine Zeit zu sterben.
Genau.
So, wer erinnert sich da noch an den Billie Eilish-Song? Also ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja.
Echt nicht.
Aber
Das hatten
Skyfall
wir
hast du
schon mal,
recht.
das Thema.
Aber
Ja.
Skyfall hast du recht. Das weiß ich
Ja.
natürlich auch noch so. Ja.
Sam Smith kam danach. Ja, der ist auch sehr orchestral, aber nicht so wirklich so eine neue Art. Generell haben aber die meisten Bond-Titelsongs eins gemeinsam. Du merkst richtig dieses Fernweh. Dieses, finde ich zumindest, diese Thematik, dass da jemand ist, der irgendwie die Welt kennenlernt oder
Ja, und das
ein,
finde
ein,
ich.
ein.
Und das finde ich total spektakulär, dass man das
Ja.
in Bond hinbekommen hat. Das ist ja fast eine Signature, ja. Das ist ja ein
Genau.
Signature also ich kenne keine Fernsehserie sonst ever, wo die Musik so eine wichtige Rolle, der Titelsong zumindest, so eine wichtige Rolle spielt und alle auch warten, was wird's diesmal?
Genau. Und alle sich drum reißen, die größten Stars sich drum
Genau.
reißen. Ja, das ist echt
Allen
klasse.
voran natürlich Duran Duran.
Ja, natürlich. Ja, hatten wir ja schon unzählige Male erwähnt, dass das meine Lieblingsband ist. Und in der Tat, A View to a Kill hat da auch nochmal in den 80ern eine ganz, ganz neue Prise reingebracht, weil die Male davor waren es immer Balladen. Und das ist eine lustige Anekdote. Der Bassist John Taylor hat den eben erwähnten Albert R. Broccoli auf einer Party getroffen. Und John Taylor war halt so ein Party-Animal, ne? Der ist dann hingegangen einfach und hat gesagt: Also, weißt du was, ich finde die letzten Titelsongs alle ein bisschen langweilig. Ich finde, dass wir irgendwie als nächstes den Song machen.
Und
Ja,
gemacht, getan.
Frechheit siegt, ne? Ja, hat er
Ja.
gesagt,
Und
die
so.
Idee finde ich ganz gut. Genau.
Und
Ja.
danach kam dann meine Band. Ich glaube, 2 Jahre später, glaube ich, Hauch des Todes, ne? 87.
Aha,
Aha, The
genau.
Living Daylights. Das ist, finde ich, bis heute einer der geilsten
Ja.
Aha-Titel. Und auch der, wenn du es nicht wüsstest, würdest du sagen, das wäre mal ein typischer Bond-Titel eigentlich.
Ja.
Wahnsinn, wie die das immer hingekriegt haben, ich stecke da ja
Ja.
nicht drin, aber also das haben sie wirklich, das ist wirklich gut. Bis wie gesagt, die letzten Jahre fand ich, hat es ein bisschen nachgelassen, aber
Ja, sie hatten da immer
egal.
ein Feeling für. Tatsächlich hat sich das auch so ein bisschen entwickelt durch den Filmkomponisten. Darf auch nicht unerwähnt bleiben. Es gibt insgesamt 20 Filmkomponisten, die in all den Dekaden James Bond Songs vertont haben. Der letzte, tatsächlich Hans Zimmer. Auch da reißen sich die ganz Großen auch immer drum. Aber einer, der wirklich also Maßstäbe gesetzt hat, war John Barry. Den habe ich eben schon mal erwähnt, der das James-Bond-Theme orchestriert hat. Der hat tatsächlich 11 James-Bond-Songs vertont und der hat diesen schweren, tragenden Sound entwickelt, der eben nicht allzu happy daherkommt, sondern eher melancholisch und das orchestral umgesetzt. Und tatsächlich haben sich die meisten, die dem nachgefolgt sind, auch sehr daran orientiert. Aber auch hier ist spannend, dass ein Thomas Newman, der zum Beispiel Skyfall und Spectre, die Filmmusik komponiert hat, dass sie sich A, einerseits natürlich an diesem James-Bond-Feeling orientiert haben, aber trotzdem ihre eigene Note reingebaut haben. Und das ist eben, wie du auch schon sagtest, immer so eine Kombipackung gewesen, ne? Also John Barry zum Beispiel hat A View to a Kill, den James Bond Song, mitgeschrieben, zusammen mit Duran Duran. John Barry hat auch deinen Song von Aha, The Living Daylights, den hat der mitgeschrieben. Übrigens, es ist auch immer da irgendwie spannend, was für Anekdoten man da dann hört. Viele sehr egozentrischen Bands haben sich ja in der Zeit, oder im Allgemeinen ist das ja so, dass die sich manchmal schwer tun, sich reinreden zu lassen. So, ne? Man hörte das schon bei Duran Duran, dass der Keyboarder Nick Rhodes mit John Barry manchmal so ein bisschen, ja, so verschiedener Meinung war. Aber bei A-ha soll das wohl ganz, ganz doll auseinandergegangen sein. Weswegen A-ha auf ihrem darauffolgenden Album eine komplett neue Version von dem Song vertont haben.
Genau,
Die waren nicht so d'accord mit dem, wie sie es mit John Barry aufgenommen haben. Ja.
Ich
Aber
wollte
genau.
dir auf jeden Fall, bevor ich das vergesse, die Anekdote erzählen, weswegen ich einen Bezug zu dem,
Ja.
ne,
Ja,
genau,
mach mal.
Ian Fleming habe. Und zwar, es ist das Jahr 2013. Ich mache mit meiner damaligen Freundin Urlaub auf Jamaika und bin da zufällig in Boscobel. In einem Hotel, das heißt Moxons Beach Club. So, und das ist genau neben der Villa Goldeneye.
Der Villa von Ian Fleming. Ach,
Ganz
wie geil.
genau, das ist nebendran. Also Ian Fleming ist in den 40er Jahren nach Jamaika gezogen und
Ja.
hat sich 1946 eine Villa gebaut. Das weiß ich alles, weil das in dem Hotel wurde das dokumentiert. Dann kommt auch noch eine lustige Anekdote. Also der hat das da sich da eine Villa gebaut und hat dort alle seine 12 007 Romane geschrieben in
Ja.
den 50er Jahren. Also
Ja.
in 40er und 50er Jahren. Und wir waren nebendran, ohne es zu wissen, in dem Hotel, Moxon's Beach Club. Und da stiegen Gäste von ihm ab in diesem Hotel.
Nein,
Das,
echt?
doch, doch, in diesem Moxon's Beach Club. Und da waren Bilder an der Wand von Gästen, auch von Roger Moore zum
Ach so,
Beispiel.
ach,
Und
geil.
die hatten da gewohnt, wo wir dann gewohnt haben.
Ja.
Übrigens, nebendran ist auch der Ian Fleming International Airport, lustigerweise. Und heute ist, glaube ich, dieses Goldeneye, diese Goldeneye Villa, weil nachdem er starb, wurde das zu einem Luxusresort. Und das steht da auch, der Strand heißt auch James Bond Beach. Also,
Ja.
aber das wussten wir vorher alles nicht. Wir waren halt
Wahnsinn.
zufällig in diesem Hotel.
Ja.
Das ist meine, und da haben wir, da lagen natürlich Bücher von Ian Fleming, also die Biografie und so weiter und so weiter. Da habe ich dann auch
Wahnsinn.
gelernt, da habe ich auch gelernt, dass er eine Biografie erfunden hat für James Bond, die nicht real ist.
Ja.
Und da steht drin original, dass der am 11.11. ist James Bond 1920 in Wattenscheid in Deutschland geboren.
Krass. Und aufgewachsen ja in Schottland. Und ich glaube, gehört zu haben, dass er das wegen der schottischen Herkunft von Sean Connery nochmal so sich umüberlegt hat, sozusagen.
Ja.
Dazu kann man sagen, dass Ian Fleming ja gar nicht alt wurde. Ian Fleming hat eigentlich nur den Beginn der Bond-Reihe noch mitbekommen. Also das Casting hat er noch mitgeschnitten und ich glaube, er ist 63 gestorben, meine ich zu wissen. Also mit 56 Jahren, also nicht alt geworden, aber das hat er alles noch mitbekommen. Ja, und du hast es gerade erwähnt, ne? Diese Romane, die da alle entstanden sind. Eon Productions haben sich weitestgehend daran gehalten, die Namen zu nehmen und sich auch als Rahmenhandlung an gewisse Handlungsstränge zu halten. Das wurde aber, je erfolgreicher die Filmreihe wurde, immer schwerer möglich natürlich, weil sie es auch der Zeit anpassen mussten. Und ja, das passt ja eigentlich ganz gut, weil wir waren ja gerade in den 80ern noch stehen geblieben. Timothy Dalton hat es dann zweimal übernommen. Und dann gab es eine kleine Krise, weil nach dem 89er Bond hat das eine sehr lange Zeit gedauert. Aus rechtlichen Gründen konnten sie den dritten Dalton nicht umsetzen und er wurde immer wieder vertröstet und irgendwann lief der Vertrag aus, zeittechnisch. Und ich glaube, Dalton wollte ihn echt drehen und die eigentlich auch, aber das wurde dann nichts, weil sie aus rechtlichen Gründen da so einen Streit hatten. Und deswegen ist GoldenEye tatsächlich erst 95 in die Kinos gekommen mit Pierce Brosnan. Und das ist auch eine spannende Story. Pierce Brosnan war, ähnlich wie ja auch manch andere Bond-Darsteller, ursprünglich schon ganz viel früher vorgesehen. Pierce Brosnan war mal am Set von In tödlicher Mission 1981. Und da haben die Produzenten schon gesagt, Mensch, der wäre doch der Beste. Leider war er aber vertraglich verpflichtet mit Remington Steele, einer 80er-Jahre-Sendung. Und deswegen konnte er eigentlich nicht die Nachfolge von Roger Moore antreten. Tja. Und genau, und ja, Pierce Brosnan hat im Grunde die Reihe neu belebt. Und ich weiß noch, das war eine ganz lange Wartezeit damals in den 90ern. Und wir dachten schon, oh, wenn das mal überhaupt weitergeht. Und dann kam Pierce Brosnan zurück und das war halt spektakulär, ne? Dass sie da dann auch echt insgesamt 4 Teile mit ihm gedreht haben bis in die 2000er. War großartig. Und er selbst sagt ja, dass er auch gerne weitergemacht hätte. Dann haben sich aber Eon Productions dazu entschlossen, der Reihe etwa einen ganz, ganz neuen Drive zu geben. Und Albert R. Broccoli, der ist 95, glaube ich, der hat GoldenEye noch mitbekommen, aber seit den 90ern hat das seine Tochter und seinen Stiefsohn übernommen, die Produktionsfirma. Und die haben im Grunde das ganz, ganz liebevoll in der Familie weiter bis heute fortgesetzt. Und Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die beiden Köpfe, die es bis heute machen, die haben sich halt in der Ära Daniel Craig dazu entschlossen, einen kompletten Neuanfang zu machen. Und das ist denen auch wahnsinnig gut gelungen, finde ich. Also, weiß nicht, wie ging dir das, Raphael? Kannst du dich noch erinnern
Absolut,
an die
absolut, weil
Pierce Brosnan-Zeit und wie es dann
ja,
danach war?
genau. Und jetzt weiß ich auch, was mein Lieblings-James Bond ist. Es ist jetzt ein bisschen banal, aber Casino Royale, der erste Daniel Craig James Bond. Und das ist einen, den ich mir auch heute immer noch gerne angucke, weil ich
Ja.
finde den total spektakulär.
Ja.
Ja, allein der
Geht mir auch
Drehort fand
so.
ich total super. Was
Und
Montenegro, ne? Das ist, glaube ich.
ja,
Ja.
und als er vorgestellt wurde, hat alle Welt so gedacht, hä? Wie kommt der denn jetzt dazu? Wie blonder Bond und wie, hä? Und das weiß ich noch. Die haben ihn ja spektakulär vorgestellt. Die sind mit dem Motorboot irgendwie über die Themse gefahren und haben eine Pressekonferenz abgehalten. Und also, wir haben echt gedacht, so, was wird das denn jetzt? Und das war so ein Paukenschlag, Casino Royale. Also wirklich toll, optisch auch. Und
Ja, vor allen Dingen ist der 18 Jahre alt, wenn ich das jetzt mal so zurückrechne. 2006 war das, glaube ich, ne?
ja.
18 Jahre alt. Ich gucke, wenn ich den heute gucke, denke ich, es war letztes Jahr, so von allem, auch von den,
Ja.
ja, das ist ein toller Film, super.
Ja. Der Film danach, Quantum of Solace, der war so ein bisschen dünn, finde ich. Und Skyfall ist halt also bei mir ganz, ganz weit vorn, muss ich
Ist
sagen.
Skyfall, ist, glaube ich, der mit dem größten Gewinn, der James Bond
Ja,
mit dem
exakt.
größten Gewinn
Ja,
gewesen.
ist der erfolgreichste James Bond-Song aller
Genau,
Zeiten. Genau.
obwohl er nicht das größte Budget hatte.
Nee, nee, nee.
Übrigens, das habe ich nämlich gelesen, Feuerball, ne, von 65 hat einen ähnlich großen Gewinn.
Ach, krass.
Und dann lange, lange nicht mehr und dann erst wieder in 2000ern.
Wahnsinn. Ja, was man auch erwähnen muss, ich denke da sofort natürlich auch an die Gegenspieler, ne? Also Skyfall ist Javier Bardem, der Nachfolger, dann später Spectre, da haben sie halt Christoph Waltz gecastet. Und eigentlich ist es immer so gewesen, dass sie Darsteller genommen haben, die in anderen Filmen sehr, sehr auffällig erfolgreich waren und die dann immer besetzt. So. Also nicht nur wie bei den Titelsongs, wo sie auch geguckt haben, Mensch, wer ist gerade am innovativsten, wen nehmen wir da, haben sie auch die Gegenspieler immer so besetzt. So war das ja früher auch. Also muss man auch wirklich erwähnen, wenn man eine Folge über James Bond macht, Gerd Fröbe, legendär in Goldfinger, wirklich legendär. Ich erinnere nur an das eine Zitat, wo Sean Connery auf der Laserbank liegt und fragt, was erwarten Sie von mir, Mr. Goldfinger? Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben, Mr. Bond. So, also der ist auch so von seiner Art, das ist super. Und dann im 77er Bond schon mit Roger Moore, Kurt Jürgens, muss man auch sagen, ganz großes Kino. Aber eigentlich hat jeder Bond-Film, in A View to a Kill ist es, heißt Christopher Walken, der auch so einen wahnsinnigen Typen spielt, ist unglaublich. Also auch da haben sie immer ein tolles Händchen für gehabt. Und eigentlich auch die wiederkehrenden Elemente, ne, die dürfen auch nicht unerwähnt bleiben. Also, dass es immer im Vorzimmer Miss Moneypenny gibt, dass es immer einen M gibt, dass es immer technische Vorstellungen gibt von Q, der übrigens von From Russia with Love bis 1999 die Rolle des Qs verkörpert hat in The World is Not Enough, Desmond Llewellyn. ganz großartig. Der ist dann freiwillig gegangen, 1999. Und dann haben sie das ja, weil sie wussten, dass er zu alt wird, haben sie ihm so sozusagen Goodbye gesagt. Also es ist auch so schön, die haben so viel Sinn fürs Detail. Da haben sie irgendwie Q nochmal winken lassen, irgendwie wie er so im Erdboden runtergefahren wird in so einem Fahrstuhl. Und absurd ist total, dass dieser Mensch, von dem eigentlich alle dachten, dass er jetzt auch langsam älter wird und vielleicht dann auch vielleicht auch an Altersschwäche stirbt, ausgerechnet in einem Autounfall stirbt. Das ist doch
Das wusste ich
komisch, oder?
nicht. Was ich aber
Krass,
weiß,
oder?
ist, dass M
Kurz
und
nach dem Film ist er in einem Autounfall gestorben. Traurig finde ich das sowas. Dass das irgendwie, dass das Universum dann irgendwie so, ja, einem so, so in die Karten spielt, ne? Was auch total krass ist, dass man früher halt gewohnt war, dass in den James-Bond-Filmen alle Stunts echt sind. Ist ja klar. Computertechnik und CGI hat sich erst Ende der 80er entwickelt und deswegen konnte man davon ausgehen, dass jeder Stunt wahrhaftig aufgenommen wurde und das macht es halt auch mega spektakulär. Ich glaube trotzdem, dass sie bis heute auch immer noch ein Stück weit dabei bleiben. Also wenn ich so an Skyfall denke, mit dem Bagger auf dem Zug, dann ist das schon echt. Aber früher haben sie halt alles auf eine Karte gesetzt, ne? Also Willy Bogner, das ist dieser Ski-Stuntman, der hat zum Beispiel in Der Spion, der mich liebte, ist er auf eine Klippe zugefahren und ist von der Klippe runter und hat seine Skier abgekoppelt und einen Fallschirm gezogen. Und das ist natürlich abhängig vom Wetter und abhängig auch von Technik so, ne? Also in der Doku sprechen sie davon, dass zum Beispiel eine Kamera ausgefallen ist. Und alle, als sie, und damals war das halt noch nicht klar, dass sie sofort irgendwie geschnallt haben. Und erst als der Flieger unten war, wurde halt verkündet, dass die eine Kamera ausgefallen ist. Und da mussten sie erstmal überlegen, oh Gott, hoffentlich ist die andere Kamera am Start gewesen. Und da haben sie halt dann Gott sei Dank den Stunt aufgenommen, wofür Leute halt echt ihr Leben riskiert haben und so, ne? Und das macht es halt auch mega spektakulär. Ich habe auch einen leicht familiären Bezug. Mein Vater ist ja so ein alter Fallschirmspringer, so ein Fallschirmpionier, muss man wirklich sagen. Der hat in den Vereinigten Staaten in den 60ern Fallschirm gesprungen und das gelernt und ist dann einer der ersten gewesen in den 70er Jahren und hat hier seine Erfahrungen mit eingebracht und hat die erste deutsche Weltmeisterschaft gewonnen und ist tatsächlich auch auf die allererste Weltmeisterschaft. Da haben sie den dritten Platz gemacht mit seiner Fallschirmspringermannschaft Walters Vögel. Warum ich das erzähle, die haben einen Filmer gehabt, der heißt Peter Böttchenbach. Und dieser Peter Böttchenbach, der ist immer mit einer Kamera im Helm mit den Jungs da rausgeflogen, um diese Formationen zu filmen. Und dieser Peter Böttchenbach hat zusammen mit der Stuntman-Legende BJ Worth zusammen James-Bond-Filme gedreht.
Ach.
Wahnsinn, oder? Also der ist beteiligt gewesen, meines Wissens, an diesem legendären Stunt von Moonraker. Da gibt es Anfang des 79er Bonds mit Roger Moore, gibt es diese legendäre Fallschirmszene, wo Bond dem Killer den Fallschirm im freien Fall abnimmt. Und das ist auch so eine legendäre Fallschirmszene gewesen, auch in der Pre-Title-Sequence übrigens. Und da waren die auch beteiligt. Und daran kann man mal sehen, ne? Also mein Fadi hat halt in der Zeit mit seiner Mannschaft die Formationen erst auswerten können, wenn der Film entwickelt war. Das ist nicht so wie jetzt Kamera und lass mal gucken, sondern da waren die davon abhängig, wann das Zelluloid entwickelt war. So. Ganz krass eigentlich. Die waren übrigens auch der erste 7er Stern über deutschem Grund und später auch der erste 10er Stern. Und kurz kleine Empfehlung in eigener Sache. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation über die Fallschirmspringermannschaft meines Vaters. Werde ich in unserem Infotext mal verlinken. Ja, Raphael, jetzt sind wir bei, wo sind wir jetzt eigentlich? Du hast eine Top 5.
Genau.
Was für
In
eine
unserer,
Top 5 hast du dir ausgesucht?
ich habe die natürlich in der Tradition einer Musik-Top 5 gemacht.
Mhm.
Und wie wir vorhin festgestellt haben im Vorgespräch, du hast es nicht gemacht. Du hast eine Top 5 für die James Bond-Folgen gemacht, also deine Lieblingsfolgen.
Ja.
Das haben wir nicht abgesprochen und ist aber total nachvollziehbar. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt unterschiedlich machen. Du nennst Film und ich nenne Musik.
Ja, oder?
So. Und später Spotify-Playlists zu dem Thema Bond, da kannst du dann ja so viele Bond-Titel noch reinmachen, wie du möchtest. Weil ich wäre nämlich gespannt, ich war gespannt, wenn ich jetzt 5 Bond-Titel nehme, Musiktitel, und es gibt insgesamt 25, 26 Filme, wo wir da eine Überschneidung gehabt hätten. Das löst sich jetzt also nicht mehr auf, macht aber nichts. Ich nenne jetzt einfach mal 5 Musiktitel.
Mhm.
Ich überlege gerade, ich mache das jetzt nicht mit Top 5, also werte die nicht, sondern ich fange von alt nach, mach von alt nach neu.
Also du wertest die doch nicht, weil ich könnte dir auch meine nennen. Also, aber da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Also.
Genau, ich werte die nicht mit 1 bis 5, meine ich. Ich nenne 5,
Ja,
und
die dir
die
gefallen.
sind chronologisch, die mir gefallen, genau. Und das
Ja.
ist Platz, nee, Platz ist schon mal wieder Quatsch. Also der erste wäre dann 1964, wird jeder kennen. Auch wenn er erst 5 Jahre alt ist, Shirley Bassey Goldfinger. Ich weiß nicht, ob da John Barry eigentlich beteiligt war.
Definitiv.
Okay,
Definitiv.
gut.
Hat er geschrieben.
Beim nächsten, 1973, Paul McCartney und The Wings,
Ja.
war er wahrscheinlich nicht beteiligt, schätze ich mal.
Nein,
Ich
das
weiß.
war George Martin. Das war der Haus- und Hofkomponist von den Beatles. Der hat
So.
nämlich den gesamten Soundtrack auch vertont.
Siehst du mal.
Ja.
Dann. 81, China Easton, For Your Eyes Only.
Ja,
Das fand
super.
ich richtig, richtig gut. Dann natürlich Aha, The Living Daylights und Gladys Knight, License to Kill, 1989.
Ah, ja, ist der bei dir so weit vorn?
Super.
Cool.
Super, fand ich total gut. Ist hängen geblieben, ja.
Ach, großartig. Ja, also
So.
in meinen Top 5 wären, ich wundert mich, dass Duran bei dir nicht mit in den Top
Habe
5
ich nicht
sind.
gemacht. Ja, die wären da drin, aber
Ja,
aus Rücksicht auf dich, ja, habe ich
genau.
die nicht genannt, weil ich mir
Ja.
schon dachte, dass du Aha nicht
Ja.
nennen wirst.
Ja. Also bei mir wären auch in den Top 5 natürlich, also ich fand übrigens The Living Daylights auch großartig von Aha. Aber in den Top 5 wären auch Skyfall, Diamonds Are Forever drin und du hast recht, Goldfinger ist super. Aber meine gerankten James Bond-Filme von 5 bis 1 sind wie folgt. Goldfinger ist einfach ein Klassiker und hat James Bond 1964 zum absoluten Durchbruch verholfen. Der ist so pure, der Film. Das liebe ich so an dem. Der ist nicht so überkandidelt. Und das mit Fort Knox, da irgendwie, der Plot, das gefällt mir sehr. Auf Platz 4 ist The Spy Who Loved Me von 1977. Das war der dritte Roger Moore Bond. Und eigentlich war die Serie fast ein bisschen totgesagt. Übrigens war es nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte, ne? Also der zweite Roger Moore, der Mann mit dem goldenen Colt, war nicht ganz so erfolgreich. Der wurde übrigens von Ian Flemings Cousin Christopher Lee verkörpert. Das war Ian Flemings Cousin. Wusstest du das?
Nee, nee.
Ja, der hat den Gegenspieler da verkörpert in der Mann mit dem goldenen Colt und der Nachfolger, The Spy Who Loved Me, der ist großartig mit Kurt Jürgens, mit einer ganz tollen Bond-Residenz, mit einer Unterwasserstadt und so. Das fand ich.
Und mit einem Ford Taunus. So.
Nee, mit einem Lotus.
Ja, und mit einem Ford Taunus, das weiß ich ganz genau. Beim
Ah, der.
Ford Taunus, der kommt da drin vor.
Ach, geil. Ja, ich habe natürlich nur den Lotus im Hinterkopf.
Natürlich,
Das war
ja,
dieses
klar.
spektakuläre Auto, was auch tauchen kann. Übrigens,
Genau.
ich war auch sehr im Autofieber. Ich habe, es gibt so diese James Bond Miniaturautos, die habe ich mir tatsächlich Stück für Stück für Stück für Stück gekauft. Und irgendwann merkte ich, dass die das wirklich jetzt auch auf die nebensächlichen Autos ausdehnen. Und ich dachte mir so, ich habe jetzt echt, also ich hätte da ein Zimmer dann irgendwie extra für anmieten müssen, glaube ich. Ich habe irgendwann aufgehört. Aber ich habe da auch echt ein mega Gespür für. Übrigens, ich habe in London mal eine Ausstellung gesehen, wo alle wahrhaftigen Autos ausgestellt wurden. Und
Auch nicht
diese,
schlecht, ja.
ja, mega. Außer der DB5, der Aston Martin, der war nicht da. Aber sonst wirklich alle Autos. Und dieses Museum, das ist irgendwie so unscheinbar gewesen. Man kam da rein und da waren nur so Scribbles an der Wand. Und als wir da waren, dachten wir so, ach so, sind hier nur Scribbles, du. Und dann sind wir die Treppen runtergegangen und auf einmal alle Autos. Und ich dachte so, wir müssen das alles aufnehmen. Richtig geil. Alles gefilmt und so. Ja, auf Platz 2 ist bei mir Skyfall. Ich finde den Film legendär mit Daniel Craig. Ich finde, vor allen Dingen hat der in der Geschichte was Einzigartiges. Und zwar ist ja eigentlich immer klar, dass Bond irgendwie die Welt rettet. Aber das war das erste Mal, dass man einen Charakter, an den man sich total gewöhnt hat, nämlich Judi Dench als M, kannte man seit 1995. Und wenn man das sich nicht hat spoilern lassen, was irgendwie im Zeitalter der Trailer, auch das hat sich ja verändert. Du kriegst ja eigentlich auch durchs Netz irgendwie heutzutage immer alles schon vorher. Wenn man sich da nicht hat spoilern lassen, dann merkt man auf einmal, oh, ist irgendwie unsere geliebte Judi Dench hier in Gefahr? Und ich will es jetzt ebenfalls nicht spoilern, aber das war also wirklich auch ein Moment, wo auch eine Dramatik einfach irgendwie eine ganz große Rolle spielte. Ja, auf Platz 1 darf ich wirklich, das geht nicht anders, das ist Moonraker. Moonraker ist von 79, der Film hat die spektakulärsten Drehorte und ich liebe diesen Film mit allen Drehorten, mit Roger Moore in der Rolle und also ist sehr sehenswert und eben bin ich eben auch ein großer Sci-Fi-Fan und ich fand das einfach total abgefahren, dass sie Bond jetzt auch irgendwie ins All schicken. Und es ist immer noch von den Special Effects ganz, ganz großes Kino, Moonraker. Die sind natürlich dem Star Wars Hype so ein bisschen nachgerannt. Und deswegen wollten sie Bond halt unbedingt ins All schicken. Tja.
Ja, was ich noch interessant finde, dass erst die letzten drei Bond-Filme einen Oscar gewonnen haben. Vorher
Ja,
nie.
genau. Und das für die Musik, ja, ne?
Ja, aber immerhin.
Ja, abgefahren, ne?
Ausgerechnet die Musik, die ich nicht gut fand. Aber
Ja.
gut, okay, so gehen die Meinungen auseinander.
Ja, aber ist es vielleicht auch, weil es halt ein englisches Thema ist? Also ich meine, es ist ja eine englische Produktion, ne?
Ja. Ja,
Ja.
genau, das ist wahrscheinlich wissen viele Amerikaner das gar nicht.
Ja. Aber
Wie so
nochmal
oft?
zum Vergleich mit der Jetztzeit, Raphael, irgendwie, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ne? Mit den Stunts und so, dass man ins Kino geht, um sich etwas anzuschauen, was wirklich wahrhaftig stattgefunden hat. Ich glaube, das ist so, also das Einzige, wo man sagen kann, das hat sich wirklich heute wirklich verändert, ne?
Ja, leider.
Ja. Ja, ansonsten, gut, die Reihe ist ja auch immer mit den Trends mitgeschwommen. Deswegen ist ein Vergleich mit der Gegenwart halt dahingehend schwierig, weil es einen gegenwärtigen Film gibt, nämlich den letzten, No Time to Die. Wir sind alle sehr, sehr gespannt, wer der nächste James Bond wird. Das ist noch nicht ausgehandelt.
Und der ist ja auch schon 3 Jahre alt, muss man auch sagen.
Der ist ja direkt zur Corona-Krise geplant
Genau.
gewesen und ist dann ja, glaube ich, erst 21 ins Kino gekommen.
Genau.
Ja.
Na, was heißt
Ja.
erst? Das war auch schon vor 3 Jahren. Wir haben
Ja, 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 ja,
2020.
klar. Ja. Das ist schon echt eine Weile her. Ja, sie lassen sich jetzt natürlich aus bekannten Gründen, wer den Film gesehen hat, der wird wissen, was ich meine. Auch da will ich nicht spoilern. Ich glaube, aus diesen bekannten Gründen wollen sie jetzt mal so ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, weil Daniel Craig ja definitiv auch schon vor dem Film angekündigt hat, dass er es nicht mehr machen will. Und ich glaube, da lassen sie jetzt ein bisschen Gras drüber wachsen. Aber es geht auf jeden Fall weiter, weil auch das ist ein Element, was immer stattgefunden hat. Als allerletztes in den Credits steht der Satz: James Bond will return. Und in ganz, ganz, ganz vielen Fällen wird auch der Filmtitel schon vorher genannt, in diesem Fall nicht, aber James Bond will return. In diesem Sinne, Raphael, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder?
So los. Ich würde sagen, darauf ein Wodka-Martini geschüttelt, aber nicht gerührt.
Fantastisch. In diesem Sinne, Neon Vibes will return. Macht's gut, lieben Gruß.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.